mit dem Ende des Kalten Krieges, als die USA quasi die Weltmachtposition alleine ausgefüllt haben, wie wir jetzt sehen, anscheinend eher eine Übergangsperiode, haben sich auch Kriege verändert. Also was ist der Gegner? Der Gegner sind oft substaatliche Akteure, das ist je nach Definition, wer jetzt Terrorist ist und wer nicht, und oder sowas wie Regime-Change, was wir im Irakkrieg damals erlebt haben. Und dann hat man vor allem in Form des Luftkriegs investiert. Sprich, mit dem Flugzeug, um hinzufliegen und eine Bombe abzuwerfen. Das hat sich mit dem technischen Fortschritt noch weiter radikalisiert, mit den Drohnen, die dann quasi unbemannt Schläge durchführen können, die quasi als Präzisionsschläge gelabelt werden. Aber eigentlich bedeutet so eine Ausweitung von Luftkriegstechnik eine Brutalisierung auf der einen Seite und einen kompletten Rausnehmen auf der anderen Seite.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum AK-Podcast. Wir sind wieder da aus der Sommerpause. Heute sitze ich hier mit Johannes. Hallo Johannes, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wie war denn der Sommer? Wie geht's dir? Wie geht's euch? Wie läuft die Produktion?
Der Sommer war ein bisschen verregnet, aber sonst heißer als die letzten Jahre, aber... Nö, sonst, genau. Wir sind jetzt so am Ende der Produktionswoche. Es ist Freitag. Fast alles ist abgegeben.
Geht alles seinen Gang. Ja, zum Einstieg muss ich dieses Mal ja leider nicht fragen, wieso sich AK mit dem Thema Krieg beschäftigt. Der Schwerpunkt startet mit einem Artikel von Katja Maurer, in dem sie die These vertritt, dass aus der bipolaren Welt verschiedene globale Kriegsregime entstanden sind. Kannst du einmal erklären, was das bedeutet?
Eigentlich schaut sich Katja Maurer zwei Bücher an, die dazu erschienen sind, und guckt dann, ob das so stichhaltig ist, wie da argumentiert wird. Einmal das Buch von Raul Sanchez-Quedillo, Dieser Krieg endet nicht in der Ukraine. Der Autor versucht zu beschreiben, dass es seit dem Ukraine-Krieg von Russland ein Kriegsregime gibt, was sich aber auf die ganze Welt erstreckt, wo sowohl außenpolitisch die bipolare Weltordnung, die es bis 1990 gab, jetzt endgültig erodiert und die radikale Mitte in der Gesellschaft sich in Kriegspolitik verrennt und sowohl innen- als auch außenpolitisch immer wieder einen Freund-Feind-Denken findet und damit agiert. Und das zweite Buch ist von Sandro Mezzatra und Brett Nelson, The West, wo sie auch von einer Multipolarität ausgehen und von so einer Art Dezentrierungsthese ausgehen, wo es so kleine Machtblöcke auf der Welt gibt, die aber in eine Art Kriegszustand eintreten. Sie bietet dann noch einen dritten Erklärungsansatz an, nach Archimembe, die sogenannte Nekropolitik, die sie in Gaza und Haiti findet, wo es darum geht, dass quasi die größeren Staaten sogenannte No-Go-Zones ausrufen, in denen die Bevölkerung quasi von weit weg verwaltet wird und eigentlich aber ihrem Elend überlassen wird, weil die politische Ordnung keine Antwort oder keine Idee hat, wie man das sonst verwaltet.
In einem anderen Artikel im Schwerpunkt schreibt Dela Dirik ja, Kriege seien keine oder zumindest nicht nur die Fortsetzung der Politik zwischen Staaten mit kriegerischen Mitteln. Damit widerspricht sie ja einer landläufigen linken Position. Könntest du einmal aufdröseln, was mit Politik mit anderen Mitteln gemeint ist und was Krieg laut der Autorin stattdessen ist?
Ja, es gibt ja diese doch eigentlich auch bürgerliche Position, die einige Linke auch angenommen haben, dass quasi Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Das heißt, Staaten haben Interessen oder Wirtschaftsblöcke in diesen Staaten und die werden, wenn alle anderen Mittel scheitern, durch Kriege durchgesetzt. Also ein Staat möchte auf Rohstoffvorkommen zugreifen in einem anderen Gebiet, was nicht sein Staatsgebiet ist. Er verhandelt und droht und dann geht es nicht, also marschiert man ein. Das verkennt so ein bisschen aus dieser Vogelperspektive, was Krieg eigentlich für Gesellschaften heißt. Das heißt sowohl in denen sie geführt werden oder von denen sie geführt werden. Also Dela Dirik argumentiert, dass quasi so Militarisierung dann in jede Pore der Gesellschaft eindringt. Es gibt eine Mobilisierung innerhalb der Gesellschaft auf diesen Kriegszweck. Aber was sie auch macht, was den Text spannend macht, dass es auch bestimmte, etwa Techniken, die die man erstmal sagt, ja, das ist jetzt ein Fortschritt in der Gesellschaft oft, das heißt dann in so einem Neusprech Dual Use, auch für alles benutzt werden kann. Sie nimmt als Beispiel zum Beispiel Palantir diese Software, die sowohl für Analysen in der Kriegstechnik angewandt werden kann, also Zielerfassung oder etc., aber auch im Grenzregime, um Grenzen zu kontrollieren und zu überwachen, aber auch innenpolitisch die berühmten polizeilichen Maßnahmen, wer wie ermittelt werden kann. Genau, und das versucht sie aber nicht nur an Technik, sondern an vielen Bereichen aufzuzeigen, was es heißt, wenn eine Gesellschaft sich militarisiert und es eben nicht diesem Glauben verfallen, dass es eine staatliche Entscheidung ist, quasi eine Eskalation voranzutreiben, die nur einen abgrenzten Bereich, nämlich die Militärpolitik / die Außenpolitik betrifft.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und lesenswert. Dann gibt es ja auch noch einen Text von Axel Gehring. Der beschreibt in seinem Artikel, dass die in Kriegen genutzten Waffen sich verändert haben. Wie haben sich Kriege, beziehungsweise wie hat sich die Kriegsführung denn in den letzten Jahrzehnten eigentlich entwickelt?
Das klassische Bild vom Krieg ist ja der Staatenkrieg. Zwei Armeen werden mobilisiert und ganz früher haben sie sich auf dem Schlachtfeld getroffen und haben das dann tödlich ausgetragen. Und dann gab es einen Sieger, einen Verlierer und der Gewinner konnte Bedingungen stellen und der Verlierer musste sie irgendwie geartet akzeptieren. Das hat sich stark verändert mit, man könnte sagen, mit dem Ersten Weltkrieg, mit der Industrialisierung des Krieges, dass es bestimmte Waffen gibt, die schlagkräftiger sind und eine größere Reichweite haben. Was Axel Gehring in seinem Text macht, ist eher eine Entgegenstellung von Militär und Aufrüstung und Krieg während des Kalten Krieges, also als es zwei Blöcke global gab, die ein relativ großes Waffenarsenal hatten und zudem auch Atomwaffen. Und im Falle eines Großkonflikts, der nie gekommen ist, also mit der Kuba-Krise war man kurz davor, aber war die Idee, diese Armeen marschieren auf oder man wirft eine Atombombe und dann bekriegen die sich mit relativ schwerem Gerät. Und genau, weil auch der Gegner in diesem Planspiel ein anderer Staat war mit einer riesigen Armee und sehr viel Material und Technik. Und mit dem Ende des Kalten Krieges, als die USA quasi die Weltmachtposition alleine ausgefüllt haben, wie wir jetzt sehen, anscheinend eher eine Übergangsperiode, haben sich auch Kriege verändert. Also was ist der Gegner? Der Gegner sind oft substaatliche Akteure, das je nach Definition, wer jetzt Terrorist ist und wer nicht. Oder sowas wie Regime-Change, was wir im Irakkrieg damals erlebt haben, ein Staat, der weitaus schwächer ist als die USA, also quasi nicht gleichwertige Gegner. Und dann hat man vor allem in Form des Luftkriegs investiert. Sprich, mit dem Flugzeug umhin zu fliegen und eine Bombe abzuwerfen. Das hat sich mit dem technischen Fortschritt noch weiter radikalisiert, mit den Drohnen, die dann quasi unbemannt Schläge durchführen können, die quasi als Präzisionsschläge gelabelt werden. Aber eigentlich bedeutet so eine Ausweitung von Luftkriegstechnik eine Brutalisierung auf der einen Seite und einen kompletten Rausnehmen auf der anderen Seite. Also das Land, was Luftkrieg führt, hat gar keine Verluste und werden bei der anderen Bevölkerung extreme Verluste hingenommen werden. Aber mit der Ukraine ist ja der Staatenkrieg etwas zurückgekehrt. Was wir jetzt da sehen, ist so ein klassischer Frontenkrieg, der so sehr, sehr viele Verluste auf beiden Seiten produziert, aber so Geländegewinne um mehrere Meter und Kilometer irgendwie gemacht werden.
Da stellt sich dann ja auch immer wieder so ein bisschen die Frage, wie sich das so durch die Veränderung der Kriegsführung auch verändert. Wer ist jetzt eigentlich für welche Entscheidungen verantwortlich? Ist es jetzt Mensch? Ist es Maschine? Im Artikel von Dila Dirik geht es ja auch darum, was Krieg auch mit den kriegsführenden Gesellschaften macht. Wie verändert sich das denn vielleicht dadurch, dass sich auch die Kriegsführung verändert?
Zum einen gibt es eine politische Ebene bei Gesellschaften, die Krieg führen, was Dila auch stark macht, dass es immer wieder vom Staatsapparat oder quasi ideologische Mobilmachung immer am Laufen gehalten werden muss. Die Leute müssen das richtig finden. Sie sollen sich auch dafür totschießen lassen, in den Krieg zu ziehen. Und aber mit den neuen Techniken, genau, Social Media, Konsummustern und so, versucht der Staat ja auch einzugreifen. Ich meine, allein das neue Image der Bundeswehr, dass sie jetzt an jeder Schule, in jedem Straßenfest, wo früher autonome Bier verkauft haben, jetzt irgendwie auftreten wollen und dann diese jungen, schnittigen Offiziere einem den nächsten flecktarnfarbenen Flyer in die Hand drücken, ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Anpassung an so eine Alltagskultur, die früher wahrscheinlich konservativer war, aber dann richtet sich das Militär halt danach. Und gleichzeitig gibt es aber auch in der Geschichte des Krieges, Axel Gering schneidet das so ein bisschen an, die Idee beim Luftkrieg quasi, den auf der eigenen Seite das Trauma und quasi die Hemmschwelle zu töten, zu minimieren. Also genau, schon beim Luftkrieg war das so. Ich meine, zum Beispiel der Vietnamkrieg, die große Opiatkrise in den USA der 70er waren vor allem heimgekehrte Vietnam-Veteranen, die ein krasses Kriegstrauma hatten. Das ist ein Teil der amerikanischen Sozialgeschichte quasi. Und beim Luftkrieg war es immer die Idee quasi, man nimmt die eigenen Kräfte raus und sie sollen von oben operieren. Und gleichzeitig hatte man den Nebeneffekt, dass man nicht mal sieht, wen man umbringt. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie dieser Luftkrieg entsteht. Die erste Bombe, die überhaupt jemals aus einem Flugzeug abgeworfen wurde, haben die Italiener 1915 über Libyen abgeworfen, was eine Kolonie damals von ihnen war. Und die Idee war im Zuge des Kolonialkriegs quasi zu sagen, zum einen sind alle in dieser Gesellschaft, weil sie potenziell aufständisch sein können, der Feind. Und sie waren aber auch keine Bürger von dem Land, obwohl es die Kolonialmacht war. Es waren ja Kolonialsubjekte. Also konnte man mit ihnen anders umgehen als mit der eigenen Bevölkerung. Irgendwann hat sich der Luftkrieg auch dahin gewendet, dass man, zum Beispiel Vietnam wurde auch relativ stark bombardiert, die Nazis haben das auch gemacht, während des Spanischen Bürgerkriegs relativ stark bombardiert, dass es irgendwann die Idee gab, dass man das eigentlich umgedreht hat, dass die Leute nicht einfach nur Opfer sein dürfen, eines Krieges, sondern dass sie als politische Subjekte Teil dieser Front sind. Also jeder, der unten sich auf dem Boden des feindlichen Landes befindet, Spanischer Bürgerkrieg halt quasi die potenziell revolutionäre Bevölkerung, durfte bombardiert werden, weil sie Teil dieser Kriegsmaschinerie ist angeblich. Also die Feindkonstruktion eine totale wird. Und das schwang immer dabei mit. Und gleichzeitig die Verschonung der eigenen Kräfte, die aber in dem Fall sogar aktive Soldaten sind.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnentin. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Es scheint ja so ein Land zu geben, was sich global aus sowas immer raushält, nämlich die Schweiz, wo es ja auch einen sehr interessanten Artikel zu im Schwerpunkt gibt, zu der Neutralität der Schweiz und wie diese Position eigentlich historisch entstanden ist. Gleichzeitig ist die Schweiz ja ziemlich eindeutig in den Westen integriert. Wie geht das eigentlich und welche Funktion erfüllt diese Neutralität für die Schweiz und aber auch für den westlichen Machtblock?
Entstanden ist, wie die Autoren des Beitrags argumentieren, das ist historisch. Also die Schweiz war ja lange so ein kleiner Staat mit zerstrittenen kleinen Gebieten, die dann nicht sonderlich expansiv sein konnten, als Europa noch so Grenzen nicht klar abgesteckt waren im 17. Jahrhundert, zum Beispiel des 30-jährigen Krieges, weil die einfach sehr mit sich selber beschäftigt waren. Und irgendwann haben dann diese Kantone, also die Bundesländer, die Schweiz hat entschieden, dass sie neutral bleiben. Gleichzeitig hat die Schweiz während dieser Phase eigentlich auch mal Söldner an alle anderen europäischen Mächte ausgeliehen. Und irgendwann hat sich das für sie als Erfolgsmodell entwickelt. Sprich, sie halten sich aus allen Konflikten raus, aber eigentlich sind sie relativ wichtig für relativ viele kriegsführende Staaten. Der Bankensektor ist extrem geheim. Also das Bankengeheimnis ist ein sehr, sehr starkes Recht in der Schweiz. Sie haben eine große Maschinenbauindustrie und sie sind immer, für kriegswichtige Dinge sind sie da, aber sie sind nicht Teil des Konflikts offiziell. Jean Sickler, ein Schweizer Intellektueller, den die Autoren auch zitieren, hat von sekundärem Imperialismus gesprochen, sprich, dass die Schweiz Nutznießerin ist von anderen Staaten, die groß militärisch Interessen durchsetzen und durch ihre Funktionen als Bankenland, als Industrieland quasi daraus Gewinne abschöpfen. Es ist quasi so ein Freihandel ohne Intervention. Quasi andere Staaten intervenieren und machen dann Geschäfte mit der Schweiz und die Schweiz macht damit Geschäfte. Das ist quasi auch eine Idee von Freihandel, dass die Schweiz mit allen Handel treiben kann, weil sie ja quasi niemals militärisch interveniert. Aber so argumentieren auch die Autoren, jedes Mal, wenn es global sich verschiebt oder es Krisen gibt, dass in der Schweiz auch intern unter Druck steht quasi. Und die sich immer überlegen muss, was sie macht. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg hat sie auch viel mit der Wehrmacht Geschäfte gemacht, aber das war schon immer hart an der Grenze, das, was gesetzlich zulässig ist, weil dieses Neutralitätsrecht hat in der Schweiz Verfassungsrang. Also man sollte sich dran halten. Ja. Aber es ist immer ein bisschen die Frage, wie weit dehnbar das ist. Und gerade gibt es eine Diskussion, dass eher die Rechtspopulisten mit Teil der Linken dieses Neutralitätsrecht stärker einfordern, während die Sozialdemokraten sich näher an die NATO anbinden wollen. Genau, und irgendwie, weil ja die Grundlage eigentlich Freihandel ist, also die Schweiz will wirtschaftliche Geschäfte machen, gibt's auch kein richtiges Linkes in drin daraus, weil man entweder sich näher an das Militärbündnis NATO angliedert oder einer Freihandelsagenda der Rechtspopulisten folgt, die quasi halt Geschäfte machen möchte. Genau. Und das ist immer umkämpft. Aber die Schweiz hat sehr lange, also seit 400 Jahren in Europa oft diese Funktion übernommen. Auch am Kolonialhandel haben sie sehr gut verdient und hat aber nie selber Kolonien gehabt oder auch Ambitionen zu erobern.
Und welche Funktion erfüllt das dann für den westlichen Machtblock? Weil das würde ja bestimmt nicht alles so bestehen, wenn das nicht auch für andere Staaten noch Funktion erfüllen würde.
Naja, das Land ist extrem stabil. Es gibt hohe Löhne. Also es ist kein Land, was für soziale Unruhen bekannt ist. Es ist ein sicherer Bankenplatz. Also immer wieder, wenn es um globale Finanzmärkte und Skandale geht, scheitern so Ermittlungen oft am Schweizer Bankengeheimnis, weil es extrem stark geschützt wird. Und die Schweiz hat auch sonst Industrien, die für sowas brauchbar sind. Eine relativ agile Waffenindustrie, eine große Maschinenbauindustrie. Das heißt, es ist auch ein sicherer Markt für Länder, die selber in Konflikten stehen. Also man kann dort sein Geld anlegen, man kann Waffen kaufen, man kann Maschinenbau kaufen. Und die Schweiz geht auch von ihrer Konstitution so ein bisschen davon aus, dass sie von anderen Ländern dann beschützt wird und nicht angegriffen. Die haben so ein Milizsystem beim Wehrdienst. Also alle Männer, die bei der Armeewahl waren, nehmen ihre Waffen mit nach Hause. Und falls die Schweiz angegriffen wird, wird die Milizarmee alarmiert. Das sind dann alle Bürger. Also alle Männer, die gedient haben und eine Waffe zu Hause haben.
Was findet sich denn sonst noch so in der Ausgabe?
Wir haben einen schönen Text über den Streik bei Biertat. Das ist ein Hersteller von Dönerspießen aus Süddeutschland, wo die Belegschaft einen relativ beobachteten Streik durchgekämpft hat und einen Tarifvertrag erstritten hat. Aber unsere Autorin Amina Aziz schreibt auch über die Arbeitsbedingungen dieser Branche, warum es so besonders ist, dass da mal gestreikt wurde. Also wer diesen meinen Text über diesen leckeren, die Arbeitsbedingungen über dieses leckere Essen lesen möchte, sollte diesen Text lesen. Sonst, wir haben mit Bezalem ein Interview gemacht. Das ist eine israelische NGO, die erste israelische NGO war, die ihrer eigenen Regierung einen Genozid in Gaza vorgeworfen hat. Und mit denen haben wir gesprochen, warum sie das meinen und was ihre Forderungen sind. Genau, wir haben noch einen aktuellen Bericht über die Lage in Syrien. Genau, weil das Land ist immer noch nicht befriedet. Sayed Samar al-Assad schreibt über den Zustand der Gesellschaft gerade und wie weit ein friedliches Syrien weit weg ist.
Ja, vielen Dank dir, Johannes, dass du trotz deinem Stress bis jetzt direkt vor der Aufnahme dich hier mit hingesetzt hast und diese Folge mitgemacht hast. Es waren mal wieder sehr spannende Einblicke und scheint auf jeden Fall wieder eine sehr spannende neue Ausgabe zu werden. Danke auch, dass ihr uns hört und eingeschaltet habt. Wie immer könnt ihr uns gerne weiterempfehlen. Solltet ihr noch kein Abo haben, macht euch gerne eins unter www.akw.de/abo. Und ansonsten hören wir uns dann wieder im September. Wir freuen uns auf euch. Tschüssi!